Und da durfte ich das Haus dort schon kennenlernen und war auch die Idee, wie kann man die, ja, Struktur dort weiterentwickeln. Durfte ja ein Konzept mitentwickeln, ambulante Pflege. Habe ja auch so die Erfahrung in der Beratung gesammelt. So der schlaue Deutsche kommt jetzt und erzählt euch, wie eine ambulante Pflege funktioniert. Und dann ist das mal voll gegen den Baum gegangen, weil es nicht funktioniert hat. Weil das war für mich so die Horizonterweiterung auch, das Thema Pflege im internationalen Kontext doch ganz anders manchmal gesehen wird.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe ja heute Carsten Stüber eingeladen. Er ist Vorstand der Diakonie Gütersloh und ja, über eine andere Position auch noch international im diakonischen Kontext unterwegs. Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, moin Christoph, hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Carsten, kurze Vorstellungsrunde. Ich habe es ja schon so ein bisschen angeführt, du bist auch international viel im diakonischen Kontext unterwegs. Du bist Vorstand von der Diakonie Gütersloh. Wer bist du überhaupt? Erzähl doch mal ein bisschen was.
Ja, ich bin der Carsten, ne? Also man hört man an Dialekt, Thüringer Dialekt, bin über den Zivildienst, den gab es ja damals noch, man diskutiert ja gerade, ob es den wieder gibt vielleicht, über ja, den Zivildienst in die Krankenpflege gekommen, habe das für mich ja entdeckt, bin dann ins Management Pflegewissenschaften, kurzer Ausflug in der Pädagogik, das war nicht schlecht. Mein Plan ist, ab 50 werde ich das vielleicht mal machen. Bis jetzt macht mir Management mehr Spaß. Ja, und bin seit, erschrecke ich manchmal selber, fast 25 Jahren schon in diakonischen Unternehmen tätig. Aber erst in Thüringen, ambulante Pflege, stationärer, teilstationärer Bereich, dann 2010 für ganz Thüringen das ganze Thema im diakonischen Kontext, ja, Fusion, Zusammenführung, Weiterentwicklung. Ja, unser darf seit Januar letzten Jahres die Diakonie Gütersloh führen mit gut 1300 Mitarbeitern. Ganz cool, wir haben 500 ehrenamtliche Mitarbeiter und ja, habe Ostwestfalen für mich kennengelernt. War nicht ganz einfach, die zurückhaltende Freundlichkeit, aber die hohe Verbindlichkeit, die dann am Ende kommt, ja, mit lieben zu lernen. Und verantworte in einer wirtschaftlich starken Region ein regionales diakonisches Werk. Klingt interessant, ist es auch. Meine Mitglieder als Verein sind die einzelnen Kirchengemeinden. Ich darf morgen zum Beispiel zur Kreissynode gehen. Was gibt es Cooleres, als Samstag zur Synode zu gehen, um kirchliche Entwicklung sich anzusehen? Und ja, bin in der Region oder die Region an sich hat mich so getriggert, weil die wirtschaftlich schon relativ gut beseelt ist. Also das Thema Miele ist vielleicht bekannt. Bertelsmann ist bekannt, Firma Goldbeck. Da sitzt jeweils immer ein Vertreter auch in meinem Verwaltungsrat. Also da gibt es eine gute wirtschaftliche Komponente. Bin ich recht stolz auch drauf, dass uns das gelungen ist. Und ja, habe ein Unternehmen zu verantworten, wo wir stark im ambulanten Bereich tätig sind. Also das ganze Thema ambulante WGs. Haben im letzten Jahr die 20. WG ans Netz gebracht, sind im Bereich der Tagespflegen tätig, stationäre Altenhilfe, ja, mit den großen Fragezeichen, wie geht es da weiter? Wie kriege ich den Investstau umgesetzt? Ja, und wir können uns durch die Struktur, dass wir ein regionales diakonisches Werk sind, ein großes Beratungsportfolio leisten, ich will es mal so sagen. Also den Eigenanteil, den wir da mit aufbringen müssen, können wir durch Kirchensteuern auch mitmachen. Und dadurch habe ich fast 100 Mitarbeiter in der Beratung. Also zu allen Lebenskrisen, die man haben kann und Unterstützungsbedarfen können wir beraten. Und das ist für unser Portfolio eigentlich ganz cool und passend.
Ja, das glaube ich auch. Und international bist du ja auch ein bisschen aktiver. Worüber läuft denn
Ja,
das?
das sind meine Lieblingstitel. Der steht so auf dem Auto dran. Vizepräsident der Kaiserswerther Generalkonferenz, ne?
Was ist denn das? Kaiserswerther Generalkonferenz, erklär mal.
Kaiserswerth, das liegt ja bei Düsseldorf. Da wurde das Berufsbild der Diakonisse geschaffen. Das hat der Pastor Theodor Fliedner, der hat quasi das Berufsbild der Diakonisse vor, ja, gut 150 Jahren. Da war es ja noch so, dass Frauen nicht wirklich arbeiten durften und ja auch keinen Bildungszugang hatten. Und hat das Bild der Haube gebracht, das kennt man auch im öffentlichen Leben vielleicht noch, die Diakonissen. Sie sind in dem Sinne dann verheiratet mit Gott und daraus hat sich ein Verband gegründet. Der Kaiserswerther Verband mit Sitz in Berlin. Und es gibt aktuell ja mehrere Mutterhäuser, die über diesen Verband angeschlossen sind. Es sind derzeit 70 Häuser in Deutschland und 30 international. Und es ist so gelaufen, dass die Diakonissen beispielsweise aus Kaiserswerth in unterschiedliche Regionen Deutschlands gegangen sind und dort soziale Arbeit aufgebaut haben, da auch schon Netzwerkarbeit geleistet haben. Also die waren da ähnlich wie wir heute drauf, gesagt, wir haben eine gute Idee, wir brauchen aber jemanden, der es bezahlt. Da gab es ja noch keine Sozialgesetzbücher auch. Ja, und da hat sich der Kaiserswerther Verband entwickelt. Und ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich relativ früh durch meinen damaligen Arbeitgeber da in dieses Netzwerk reinkam. Und war erstmal so ein bisschen, überrascht, würde ich mal sagen, wie kann jemand sich für so ein Lebensmodell entscheiden? Wer kann überhaupt Diakonisse werden? War da aber so interessiert, da mal mehr zu erfahren. Und je mehr ich da reingeblickt habe, umso interessanter wurde das eigentlich. Also wie krass dieses Netzwerk bundesweit ist und wo es dann darum ging, dass es ein internationales Netzwerk nicht nur in Europa, also Norwegen, Schweden, Finnland, sondern bis hin nach Afrika, Brasilien gab, da war irgendwie mein Interesse schon geweckt. Und da habe ich die große Chance eigentlich so, dass ich dieses Netzwerk mit Leben da, mit Leben füllen darf. Und habe aus meiner Sicht so die Aufgabe, diese diakonissengeprägte Tradition in Unternehmensdiakonie zu übertragen. Und schreib, wo es geht, ab.
Das heißt, du bist wirklich regelmäßig mal, ich nenne es mal, auf Bildungsreisen irgendwo im Ausland. Wir hatten ja vorher schon ein bisschen gesprochen, wo du warst, und ich finde das ja beeindruckend, ehrlich gesagt, auch wie die Systeme dort funktionieren. Also eine Sache, die mir zum Beispiel hängen geblieben ist, dass du auch ein bisschen länger da in Brasilien zum Beispiel warst, ne?
Ja, das Haus aus Eisenach, wo ich vorher tätig war, das hegt einen engen Kontakt mit dem Mutterhaus in Brasilien. In der Region Rio Grande do Sul, kennt man vielleicht jetzt aus den Nachrichten, sehr schlimmes Unwetter dort, schlimmes Hochwasser. Ca. 80% der Fläche von Deutschland sind da gerade, stehen unter Wasser. Und ja, ich bin da schon relativ lange in Kontakt. Und die Idee ist immer, dass wir nicht nur Geld dorthin senden, sondern Know-how, Ideen und Konzepte auch. Und das teilweise auch über persönliche Ressourcen. Und da durfte ich das Haus dort schon kennenlernen und war auch die Idee, wie kann man die Struktur dort weiterentwickeln. Durfte ja ein Konzept mitentwickeln, ambulante Pflege. Habe ja auch so die Erfahrung in der Beratung gesammelt. So der schlaue Deutsche kommt jetzt und erzählt euch, wie eine ambulante Pflege funktioniert. Und dann ist das mal voll gegen Baum gegangen, weil es nicht funktioniert hat. Weil, das war für mich so die Horizonterweiterung auch, das Thema Pflege im internationalen Kontext doch ganz anders manchmal gesehen wird. Also da und auch das Interesse, wie möchte ich zukünftig gepflegt werden, nicht in jedem Land gleich ist. Zum Beispiel der Brasilianer möchte nie alleine zu Hause leben. Der möchte in eine Betreuung gehen. Wir hatten da über das Netzwerk, waren auch zum Beispiel die Pflegedienstleitung aus Brasilien, war mit da, die habe ich zu einer ambulanten Tour mitgegeben, ist da mitgefahren. Und da war die total durch den Wind, hat gesagt, oh, schrecklich, wie ihr die Menschen versorgt, die sind den ganzen Tag alleine zu Hause. Ich wusste erstmal gar nicht, was sie meinte. Und sie hat gesagt, nee, das gibt es nicht dort. Man möchte doch nicht den ganzen Tag alleine sein. Und da dachte ich so, hat sie eigentlich recht. Das Highlight der Klienten, die wir derzeit versorgen, ist der ambulante Pflegedienst. Und da hat man es recht schwer, so eine Struktur aufzubauen. Das ist so ein bisschen gelungen. Also hauptsächlich so ein SGB-5-Dienst, würde ich mal sagen, also Krankenhausleistung, also wenn jemand entlassen wird. Aber so das ganze Thema pflegerische Versorgung im ambulanten Kontext bilden dort eher die Familien ab. Und wenn ich Bedarf habe, gehe ich in eine Einrichtung.
Und vielleicht an der WG ist was dort.
Ja, nett. Machen die eigentlich teilweise. Also wir haben da das Thema Pflegegradmanagement eingeführt. Da gibt es ja keine Pflegeversicherung. Und da ist es auch ganz normal und Usus, wenn du zum Beispiel in einer stationären Einrichtung bist und fühlst dich abends alleine, dann buchst du dir da eine Betreuungskraft hinzu.
Ja.
Also da, wo ich denke, warum machen wir das nicht, ne? Also wenn der Betreuungsbedarf bei mir nicht reicht, tun wir es uns ganz schwer. Und da gibt es halt auch einfach externe Dienste, die dann kommen und bringen Leistungen im stationären Setting. Also die sind da schon weiter. Wir finden ja unser deutsches System immer nach den Sozialgesetzbüchern, ne? Also was möglich ist, danach bauen wir die Angebote auf. Ja, und da durfte ich in Brasilien, da führen wir auch weiter die Kontakte dahin, sind jetzt gerade dabei, das ganze Thema Personalakquise mit umzusetzen. Also wo wir auch sagen, nachhaltiges Personalgewinnung für beide Seiten, also den Personalhunger in Deutschland zu stillen und jungen Menschen in Brasilien die Chance zu geben, ja eine Ausbildung zu erlangen. So die Grundidee, weil da haben wir eine andere Bevölkerungsstruktur, relativ junge Gesellschaft und ist ein deutsches Einwanderungsgebiet. Also das Thema Kultur ist dort eigentlich auch nochmal relativ gut besetzt. Und wir wollen über das Haus in Brasilien, die jungen Menschen sollen dort eigentlich ihr Pflegepraktikum machen. Und wenn das passt, denen die Chance zu geben, nach Deutschland zu kommen und da ihre Ausbildung zu machen. Jetzt haben wir aber gerade noch so ein bisschen, wie gesagt, gerade Hochwasser dort, ganz schwierige, schreckliche Situation. Wir sammeln auch gerade, da will ich nochmal werben dafür. Also da ist echt herausfordernd die Situation. Medial ist das nicht so laut bei uns gewesen, aber ist dort herausfordernd gerade.
Ja.
Ja.
Was waren andere internationale Stationen, die dich da so beeindruckt haben?
Ja, dann durfte ich Nordeuropa kennenlernen. Norwegen, Schweden, Finnland. Da vor allem Norwegen, Bergen. Dadurch, dass meine Kollegin in der Kaiserswerther Generalkonferenz, die meine Vizepräsidentin aus Bergen kommt, sind wir in engen Austausch.
Das wird ja immer so ein bisschen, also gerade die nordischen Länder, die werden ja immer so ein bisschen als der heilige Gral. Da ist das Leben noch in Ordnung oder die Welt so dargestellt. Wie hast du das auf deiner Reise empfunden?
Das ist so. Ausrufezeichen. die haben natürlich einen guten Grundstock und da gibt es nicht so viele Menschen. Das muss man aber wieder relativieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Die haben dort ein eigenes Krankenhaus gebaut und haben dort erstmal die Musiker und die Künstler gefragt, wie sollte ein Krankenhaus eigentlich in Bergen aussehen? Und dann wurden die Architekten angefragt. Also war zum Beispiel das Ergebnis, muss ganz viel Holz sein, es muss Licht sein. Das Klinikum wurde in einen Berg reingebaut. Also man geht rein und guckt quasi durch das Haus durch auf den Felsen. Dahinter ist so ein Wasserfall dann mit Steinen. Und man hat auch die Studenten befragt, die gesagt haben, wir möchten kein Auto sehen. Und dann wurde mit sehr viel Aufwand ein Parkhaus gebaut in einen Felsen hinein. Wenn Geld da ist, ist das immer einfacher. Ist aber in dem Sinne jetzt ein Klinikum, was einen sehr hohen Wohlfühlcharakter hat. Also man denkt, man ist in einem schicken Hotel, also alles mit Holz, sehr, sehr wohnlich, also sehr viel Grün, also Wohlfühlatmosphäre und überhaupt keine Klinikatmosphäre.
Ja, so ein Konzept habe ich übrigens einmal in Deutschland gesehen. Die Waldkliniken in, jetzt lass mich nicht lügen, Eisenberg. Da ist auch der David Ries auf LinkedIn relativ aktiv. Und da dachte ich mir auch so, warum sehen Krankenhäuser eigentlich nicht so aus? Liegt es jetzt, weil es so viel teurer ist? Oder also das sieht schön, das sieht eher wie ein Hotel aus als ein Krankenhaus.
Ja, wie dein Hintergrund ist, glaube ich, dein neues Büro.
Ja, genau.
Ja, genau. So stellt man sich das vor. Und das wirkt ja auch für die Heilung, ne? Und auch zu sagen, wie ist die Arbeitsorganisation, dass zum Beispiel die Schieberspüler jedes Zimmer versiebt über einen eigenen Spülraum, ne? Dass man nicht über den Flur gehen muss. Das sind ja auch Dinge, die den Arbeitsalltag danach leichter, die Wege sind kürzer. Kostet natürlich immer im Westen mehr, aber im Endeffekt ist es fürs Wohlbefinden, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt. Also das finde ich so im nordischen Bereich grundsätzlich, dass sie viel mehr darauf achten, zu sagen, das Thema Kunst, Kultur mit einzubinden und das Thema Wohlbefinden. Also das fand ich schon ganz cool.
Ja, in unseren Gesprächen kam raus, du kennst auch das andere Extrem. Also natürlich Norwegen jetzt sehr, sehr wohlhabend, wenig Einwohner, investieren da eben sehr, sehr viel. Du warst auch schon zum Beispiel in Afrika, wo ich sag mal, ganz andere Zustände herrschen, ne?
Ja, Afrika, das Land der Gegensätze. Also ich durfte einmal nach Tansania reisen im Rahmen einer Studienreise. Und das war schon freudig erschreckend zu sehen. Ich sag mal, interessant war für mich, dass dieses Berufsbild der Diakonisse da komplett noch gelebt wird. Weil da sind wir in der Situation, dass Frauen noch nicht den Zugang zu Bildung haben. Ich meine, bis 1998 waren da Frauenopfer noch legitim. Also das ist schon teilweise erschreckend. Das fand ich auch krass, so diese Glaubenszugehörigkeit dort der Menschen. Also egal an was. Also man hat aber positiv gesehen, wie das Thema, Probeschwestern, also das Modell vor 150 Jahren wird dann noch gelebt. Also da hatten oder haben junge Frauen die Chance, eine Ausbildung zu erlangen, können sich da auch unabhängig von den Familien machen. Interessant zu sehen, dass sie ein hohes Nachhaltigkeitskonzept haben, einfach dahingehend gezwungen, dass der Strom mal wegfallen kann. Also sie sind autark, sie versorgen sich selber. Also das ist schon ganz cool zu sehen. Aber man sieht natürlich auch an vielen Stellen, dass das ganze Thema, Bildung, Kultur dann auch herausfordernd ist und wie das teilweise mit einfachen Mitteln laufen kann, das ist dann schon herausfordernd, wo man hofft, oh bitte, ich möchte heute hier nicht krank werden und in kein Krankenhaus kommen. Das ist schon krass zu sehen.
Ja, jetzt dreht sich ja unser Podcast ja eigentlich ums Thema Digitalisierung. Also ich mag immer diese im wahrsten Sinne Ausflüge auch mal in andere Themen. Nichtsdestotrotz, was ist denn dir da so aufgefallen? Also gab es irgendeine Anekdote, irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist, wenn du das Thema Digitalisierung denkst, wenn du es mal mit Deutschland vergleichst?
Ich glaube, die sind weiter oder die denken manchmal einfacher als wir. Ich war 2011 in Brasilien. Und da ging es um das ganze Thema Rechnungslegung, hatten dann Wirtschaftsprüfer auch mit dabei. Und dann erzählen die so locker, ja, das Thema digitaler Rechnungseingang, das haben wir schon. Da dachte ich, what? Da haben wir gerade davon gehört, mal irgendwo gelesen, und da haben die das einfach umgesetzt. Das lief dann und gesagt, und da sparen wir Zeit, kriegen wir nicht anders hin, machen wir jetzt einfach. Haben dann eine Software gekauft, teilweise nach dem Konzept Try and Error. Das Thema Datenschutz ist da nicht so ausgeprägt wie bei uns, was uns da ein bisschen bremst. Also da war ich schon mehr als fasziniert, wie schnell da Dinge auch umgesetzt werden. Also wir brauchen teilweise relativ lange. Ja, und ich würde mal sagen, in den nordischen Raum, da ist die Technik-Digitalisierungsaffinität auch wesentlich größer. Ist auch im Schulsystem da besser gebildet. Und das merkst du ja schon am Flughafen, da gibt es einfach keinen Schalter mehr, da gibt es nur Online-Check-In. Also den Koffer gibst du da digital auf. Wenn du bei uns irgendwo reist, da sind drei Berater am Stand, wenn es den digitalen Koffer einchecken gibt. Also welches Dokument muss ich wohin legen? Also man merkt, die Digitalisierungsaffinität ist dort aus meiner Sicht mehr ausgeprägt. Und das nehme ich auch für mich so mit, so im Unternehmen zu sagen, wie kann es mir denn gelingen, da Lust auf Digitalisierung zu machen?
Aber wie kann es dir denn gelingen?
Ja, durch positive Effekte, ne? Und meine Kollegen sagen immer gerne, ich bin ein bisschen zu schnell. Und wir versuchen jetzt in Schleifen zu arbeiten. Also ich halte immer mal an und guck mal, sitzen denn alle schon im Zug oder steht noch jemand am Bahnsteig? Und manchmal müssen wir noch zurückfahren. Wir haben das jetzt bei Teams gemerkt. Da haben wir schon fast ganz viele Funktionen vorgespielt, aber haben festgestellt, 3-4 Kollegen, die waren noch gar nicht mit dabei. Und da wieder zurückzugehen, alle mitzunehmen und dass sie halt, wie sagt man so schön, die Quick Wins haben, also die kleinen Erfahrungen, positive Erfahrungen über die Dinge da, hoffe ich, dass uns das zukünftig mehr gelingt.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ehrlich gesagt, bei der Motivation. Also generell in allen Projekten, das ist ja nicht nur digitalisierungsspezifisch, aber diese Quick Wins, also mal so schnelle Erfolgserlebnisse am Anfang schon produzieren, wo die Leute merken, ah Mensch, das bringt ja jetzt wirklich was, das habe ich jetzt geschafft, das macht den Prozess besser, das macht irgendwas in meinem Leben einfacher, besser, schneller, wie auch immer. Und darüber holt man die Leute, denke ich, besser ab, als wenn man dann sagt, ja, wir fangen jetzt hier an mit einem großen Digitalisierungsprojekt und irgendwann in 5 Jahren, da zahlt sich das dann eben toll aus, weil wir ein total moderner digitaler Träger sind, weil ich glaube, die meisten sagen sich dann, was weiß ich denn, was in 5 Jahren ist, ich habe keine Lust, darauf so lange zu warten.
Richtig, muss erst mal gucken, ob du die so lange an Bord hast überhaupt. da haben wir eine geringe Fluktuation in dem Bereich, aber da bin ich bei dir. Du brauchst relativ schnelle Erfolgserfahrung und das muss einfach aufgebaut sein. Also du musst, glaube ich, ein gutes Ziel haben, wo du hin willst. Da haben wir 1-2 Companies, die uns da unterstützen extern. Also dass wir so das Zielbild haben, also wo geht's denn eigentlich hin? Versuchen da ja fachlich relativ fit zu sein, aber brechen es dann so runter, dass es für die Kollegen einfache Schritte sind. Also ich bin jetzt recht froh, dass wir mit Teams cool arbeiten intern. Also ich bin jetzt dabei, dass ich so meine interne Unternehmenskommunikation über Teams abbilden kann. So der Quick-Win war, wir können alle gleichzeitig auf ein Dokument zugreifen. Ist ja cool. Und wir schicken es uns nicht 25 Mal hinterher und Version 25, fertig, 2, Final Version, sondern wir haben jetzt ein Dokument. Also das ist schon ein ganz cooler Effekt. Und wir versuchen eigentlich so, das so umzusetzen, dass wir es einfach mal ausprobieren.
Ja, das merken wir halt auch. Also ich habe ja neben dem Care-Table hier noch einen IT-Dienstleister für Altenpflegeheime, das was bei mir ursprünglich mal nicht geklappt hatte. Das ist jetzt in einer Schwesterfirma quasi angesiedelt. Und da ist auch die Nachfrage gerade aus der Pflege nach eben wirklich diesen eigentlich Basic Microsoft 365-Lösungen sehr hoch, um diese Basisprozesse, um diese Basiskommunikation darüber abzubilden, weil allein darüber spart man sich schon eine ganze, ganze Menge Zeit, weil, wie du schon beschrieben hast, also wenn das alles in der Cloud abgebildet ist letzten Endes, dann spart man sich das Hin- und Hergeschicke, dann gibt es weniger Fehlinformationen, die im Umlauf sind. Und das sehe ich jetzt bei vielen Trägern einfach, dass sie sich aufmachen in die Cloud, aber noch lange nicht bei allen.
Ja, du hast ja viele Bremser dabei, ne? Also wir haben ja erstmal im Unternehmen selber, du musst ja als Führung, Leitung oder im Leitungsteam erstmal wissen, wo willst du denn eigentlich hin? Und wie verstehen wir das System, ne? 365 hört sich so cool an. Also ich kann das jetzt inhaltlich, was das alles kann, gar nicht wiedergeben. Aber wir haben für uns die Punkte rausgesucht, was wir nutzen wollen. Wir haben so eine Art Whitelist gemacht, gesagt, das sind die Dinge, die wir umsetzen wollen. Dann haben wir ja das wichtige Thema der Mitbestimmung der Mitarbeitenden Vertretung. Die musst du ja auch mitnehmen. Ansonsten bremsen die dich komplett aus. Also wir haben da gerade so auch die Erfahrung, ja, 365 Zustimmung mit der anwaltlichen Vertretung der Mitarbeiterschaft. Das ist schon, den Namen nenne ich jetzt nicht, den Werbeblock mache ich nicht dafür, aber aber das ist schon herausfordernd, wie man sich da abstimmen kann. Mitbestimmung ist gut, richtig und wichtig, aber wir müssen halt Wege finden, dass wir Dinge schneller umsetzen können. Also wir machen jetzt eine Schulung mit allen zusammen. Wie nutzen wir 365, in welchen Ebenen? Machen das gleich mit den Rechtsvertretern von beiden Seiten, dass wir da auch relativ schnell Dienstvereinbarungen schließen, dass wir vorankommen.
Mhm. Was sind denn neben, also jetzt die Umstellung auf Microsoft 365 und die Cloud, das war sicherlich ein größeres Projekt. Was sind denn andere Projekte im Träger, an denen ihr gerade arbeitet?
Einmal das Thema Erleichterung der Dokumentation. Also wir sind jetzt so weit, dass wir digital dokumentieren in fast allen Bereichen, außer in der Beratung. Im Berater haben wir immer noch mal einen anderen Beratungsbedarf. Dass wir da ein gutes System da finden, da sind wir recht weit. Sind jetzt dabei, dass wir Voice ganz gut ausgerollt haben. Also cooles Tool. Also da sind wir in einer guten Entwicklung und wollen jetzt so den nächsten Schritt gehen, dass wir halt unsere gesamten Dokumente in die Cloud schieben, damit auch arbeiten können und versuchen, das Thema Sprache fände ich halt cool, wenn wir das Thema Sprache nicht nur in Deutsch, sondern in der Muttersprache abbilden können. Also das, da geht es jetzt darum, testen wir gerade so ein, zwei Kisten. Also wie kann ich auch, wenn ich eine geringe Sprachfähigkeit habe in Deutsch, wie kann ich dann trotzdem dokumentieren? Da sind wir gerade dran. Was wir erschreckend merken, das ist halt das Thema, wenn du digitalisieren willst, musst du irgendwie die Prozesse aufgezeichnet haben. Und die haben wir mal aufgezeichnet, aber es hält sich keiner ran, ne? Weil das gibt dann, bei uns im Unternehmen heißt das die Sonderhörnchen. Ne? Und aktuell fühle ich mich wie ein Bäckerei-Fachverkäufer, ne? Mit relativ vielen Hörnchen. Und du musst halt die Prozesse wieder anpassen, wie es aktuell gelebt wird, und dann kannst du das digitalisieren. Also das ist jetzt so die Schleife, die wir fahren, haben das personell auch nochmal aufgerüstet mit einem Organisationsentwickler, der wirklich die Prozessfähigkeit mit meinen Kollegen. Wie arbeitest du denn? Wie läuft es? So und so, wir zeichnen das mal auf und dann kann es digitalisiert werden. So nach dem Motto, ein schlechter analoger Prozess, ne, ist auch ein schlechter digitaler Prozess.
Ich muss mal so ja, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dass danach ein scheiß digitalen Prozess ist.
Ja, genau.
Also.
Ja, ich wollte es wirklich im Mund nehmen, aber dann.
Ja, aber anders, ihr euch da einen Organisationsentwickler mit dazu holt, um das eben abzupassen.
Ja, ging nicht anders. Also ich bin da ein paar Mal auf die Nase gefallen und gesagt, warum funktioniert denn das nicht? Weil da festgestellt wurde, werden das jetzt im Recruiting-Prozess gehabt beispielsweise. Wir haben doch einen Prozess, ja, festgestellt, da hält sich aber keiner dran. Ja, dann war das System scheiße, oh, wir brauchen andere Software. Und wir fahren jetzt die Schleifen und so langsam kommt das auch bei den Kollegen zu sagen, ja, wir müssen so ein prozesshaftes Denken bekommen. Aber das dauert noch ein bisschen. Also da muss ich mich in Geduld üben, aber bin da an vielen Stellen dran.
Ja, das muss man lange einmassieren, solche Themen. Also ich kenne es ja auch bei uns. Ich meine, wir haben jetzt nicht ein paar hundert Mitarbeiter wie ihr, sondern eben nur 20. Und ich merke eben auch, auch wenn mit der Software gearbeitet wird, schon muss man da immer wieder was einschleifen, dass die Leute sich an Prozesse halten, dass man bestimmte Informationen ausfüllt, weil auf diesen Informationen dann wieder der restliche Prozess basiert. Also ich glaube, das kennen alle Unternehmen zu gut, dass gerne mal von Standardprozessen abgewichen wird und eine Abkürzung genommen wird. Und das führt aber hinten raus ganz, ganz oft eben zu Problemen. Gibt es andere digitale Projekte, die ihr zuletzt eingeführt habt oder die ihr noch einführen wollt?
Ich bringe mal die Schleife zum Kaiserswerther Verband so nochmal rein, den Werbeblock. Ich nutze das ja so als mein Austauschgremium. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir als Träger, also die 70 Träger aktuell in Deutschland, bestehen nicht in Konkurrenz und können relativ offen und ehrlich sprechen. Also wir brauchen nicht nur sagen, oh, wer ist der Coolste, wer ist der Geilste, sondern wir sagen auch mal, was vom Baum gegangen ist. Christian Schulz hat das schon mal da gehabt, der hat ja so über seine
Hacking-Erfahrungen gesprochen, ja.
Hacker-Angriffe gesprochen, ist da auch sehr offen, wie er Digitalisierung denkt. Und wir tauschen uns zu unterschiedlichen Themen aus. Und wir sind jetzt aktuell gerade dabei, so das ganze Thema Controlling, also ganzheitliches Controlling. Wie bekommt der Kollege die Zahlen oder bekommt er die Zahlen, mit denen er auch was anfangen kann, so will ich es mal sagen. Ne? Also ich brauche als Vorstand andere Auswertungen als meine Pflegedienstleitung im ambulanten Bereich. Und da sind wir jetzt so dran, was können wir da machen? Und wie kriege ich das vielleicht auch mit einer KI hinterlegt? Das fällt mir selber noch schwer. Also wie denkt eigentlich KI und wie kann ich KI nutzen? Und da arbeiten wir auch mit Externen zusammen, So, haben da einen ganz guten Draht direkt zu Microsoft, dass wir sagen, erklär uns mal, was wir da machen können und was könnte dann der Weg sein.
Also da sind wir gedacht, da gibt es vielleicht schon eine fertige Software, ehrlich gesagt, die an euer Pflegedokusystem und euer Buchhaltungssystem angedockt werden können und dann tolle Dashboards da zeigt. Oder gibt es das nicht?
Ja, wir denken eigentlich so in zwei Ebenen. Einmal an die Buchhaltung, also wir sind da mit Diamant unterwegs. Was kann ich mit Diamant rausziehen? Und für den ganzen Pflegebereich, da sind wir mit Connex unterwegs, die haben ja auch ein Tool dazu. Und so mein Erfahrungsgewinn ist eigentlich jetzt zu sagen, es wird nicht eine Software geben, die das für alle Ebenen richtig machen kann, sondern ich sag mal, für den Pflegebereich, da ist das führende System im Pflegebereich die Auswertung und ich brauche halt die Auswertung aus dem Buchhaltungssystem. Das ist so jetzt für uns die Lernkurve, die wir derzeit machen. Und da werfen wir gerade unsere Ideen zusammen. Wir treffen uns zum Beispiel nächste Woche zum Sommermeeting in Eschwege bei einem Haus, wo wir auch das als Thema haben, also wo wir da so einen lockeren Austausch haben. Wer ist denn da gerade wo unterwegs? Und das findet sich dann immer ganz cool. Also das ist für mich so eine enorm guter Austausch, zu sagen, wer ist denn da an welchen Themen derzeit dran? Weil du schaffst ja gar nicht die Vielzahl an Themen. Ich habe dir ja das schöne Buch mitgegeben, ja?
Mhm.
Alles überall auf einmal. Ich weiß nicht, ob du schon reingucken konntest oder ob es noch verschweißt ist.
Nee, die ersten Seiten habe ich schon, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es durchgelesen.
Ja, aber das ist ja so gerade, was ich so für mich auch feststelle, sind echt viele Themen, die gerade auf der Kette sind. Und wie kannst du das so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen? Also das wäre so meine Idee. Wenn einer da dran ist, dass der dann sagt, hier, pass auf, ich schiebe jetzt zum Beispiel das Thema ganzheitliches Controlling an und gebe euch mal die Erfahrung, auf wo wir gestolpert sind, was gut gelaufen ist. Das ist so das Doing, wo wir eigentlich so im Digitalbereich gehen wollen. Mit der KI-Fähigkeit, da sind wir im November im Meeting, wo wir da bewusst auch das als Schwerpunkt setzen, das ist so das Management-Treffen in Berlin. Also der Kaiserswerther Verband hat ein eigenes Hotel. Das geht nicht darum, dass wir da so ein Image-Thema haben, sondern das ist so kommt aus der Tradition von Ost-West von 89. Das hieß vorher das Haus der Begegnung. Da konnten die Schwestern aus aus der DDR sind in dem Sinne dann nach West-Berlin gereist und konnten dort ihre Mitschwestern treffen. Und da wurde ein extra Hotel, wo man auch sicher war, dass man da relativ offen sprechen konnte. Und das ist jetzt heißt jetzt Karolinenhof, also Haus der Begegnung war nicht mehr so werbewirksam, wo ich das erste Mal war, ein großes, schweres Holzkreuz. Also da wusstest du, hier musste artig sein. Und ist jetzt ein ganz cooles Hotel geworden. Und das Coole ist, über das Hotel finanziert sich der Verband. Und dadurch sind die Beiträge, die die Häuser zahlen müssen, relativ überschaubar. Das finde ich eigentlich so sehr nachhaltig, zu sagen, machen was Cooles, haben da gutes Angebot und also ich nutze in dem Sinne das Netzwerk enorm und will mich da immer auf Stand bringen, also wo es geht, also nicht nur im Kaiserswerther Verband, auch in anderen Runden, also ich bin viel unterwegs, um da halt immer viel aufzusaugen, das ist so mein Ziel eigentlich, was ich habe.
Carsten, der Schwamm.
Ich glaube, so muss da agieren und arbeiten, deswegen ist es halt wichtig, dass der Laden intern gut läuft. Und da ist jetzt wichtig, dass wir ein gutes Prozessmanagement haben und da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich. Das passt ganz gut eigentlich.
Das denke ich auch. Ja, Carsten, dann ganz lieben Dank schon mal für die Zeit, auch für die Einblicke ins internationale Geschehen bei der Diakonie. Finde ich sehr, sehr spannend, was dort so passiert, auch immer im Vergleich zu Deutschland. Ich habe ja jetzt hier in der Vergangenheit schon ein paar Folgen gehabt, also einmal Altenpflege in Österreich, dann Altenpflege in Luxemburg. Jetzt sind wir noch weiter weggegangen, zwar nicht in der Tiefe, sondern eher anekdotisch, aber es ist immer wieder schön zu sehen, was da auch eben außerhalb von Deutschland passiert und ja, vielleicht können wir ja nächstes Jahr mal eine Update-Folge machen.
Ja, oder du
noch was gelernt hast.
Du kommst mal zu einer Studienreise mit, also vor 14 Tagen war die Studienreise in Frankreich. Next year wollte ich eigentlich nach Brasilien, dann musst du ja dann automatisch mit, weil du ja darüber schon berichtet hast.
Ja, dann quasi. Da muss ich immer hier berichten, ja.
Ja, und ich glaube, das ist ganz cool, einfach Pflege im internationalen Kontext zu sehen, was das für einen Stellenwert hat. Also das ist mir vielleicht noch wichtig. Also ich durfte im Studium, war ich in Schottland. Ich glaube, da hatte ich schon Lust, immer mal unterwegs zu sein. Und da hast du ja ein ganz anderes Bild von Pflege und Arzt. Du gehst da zu deiner Bereichsschwester, nicht zum Hausarzt, zu deiner District Nurse. Und die vermittelt dich dann zu deinem Hausarzt. Also ein ganz anderes Bild von Pflegebereich. Und wenn uns das in Deutschland gelingen würde, dass wir Pflege auf ein anderes Level bringen, das wäre schon ganz cool, aber da Muss man ein bisschen Lobbyarbeit machen, glaube ich. Oder bräuchte nur noch eine Lobby, wäre vielleicht auch gut.
Ja, ich habe ja mit dem Thomas Eibel zur Pflege Luxemburg gesprochen und er hat gesagt, dort, also unsere Nachbarn kriegen das schon ganz gut hin. Also da hat Pflege einen sehr, sehr hohen gesellschaftliches Ansehen und die verdienen da auch eine ganze Menge Schotter, muss man dazu sagen. Also er hatte dann die Zahl von über 100.000 für eine Pflegefachkraft gedroppt im Jahr als Gehalt plus günstigere Steuern. Also das wird in Luxemburg, ich meine, gut, ist jetzt auch ein anderes Land.
Eines der größeren Länder.
Ja, richtig. aber da wird das schon heute anders gelebt und vielleicht kann man sich selbst dort ein bisschen was abschauen.
Ja, wenn die Fachkraftleistung macht, das ist ja die Diskussion, was wir mit dem PPM haben, Personalbemessung, ne, wo uns schwer tun. Also wenn die Pflegefachkraft als Pflegemanager agiert in dem Bereich, glaube ich, kann das funktionieren. Du brauchst dann halt einen guten Stab an Pflegekräften, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also ich war jetzt in der Runde so ein Non-Gespräch mit mehreren Trägern, auch da mit Vertretern aus Politik und ja aus den Sozialkassen dabei. Da denkt man schon in die Richtung. Also man sieht ja den wachsenden Pflegebedarf. Herr Lauterbach hat ja nochmal nachgerechnet. Ne? Werden ja doch mehr als gedacht. Also unsere Branche ist, glaube ich, ganz gut. Also Produkt, also nachwachsenden Bedarf werden wir haben. Und wir müssen uns da überlegen, wie wir diesen Pflegebedarf decken können. Und das geht eigentlich nur, wenn wir das weiter professionalisieren und an vielen Stellen auch digitalisieren. Also zum Beispiel Betreuungsangebote, was du ja als cooles Tool hast, das einfach weiterzuführen auch noch. Vielleicht gibt es das auch zu Hause, Caretable im Mini oder sowas, wäre ja auch cool.
Ja, tatsächlich, am Caretable Mini arbeiten wir tatsächlich gerade.
Ah, das siehst du mal. Ich hätte das mal ein Produkt vorschlagen.
Ja, mal was gedroppt direkt. Naja. Ja. Aber ich würde sagen, gutes Wort zum Abschluss. Carsten, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit,
ja,
deine Einblicke.
Ja. Ebenso, vielen Dank.
Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ja, I hope so, ebenso. Bis dahin, gute Zeit und guten Sprung ins Wochenende, wenn es soweit ist. Gell?
Ciao. Ciao, danke dir auch.